Guten Morgen von meiner Seite aus. Wir möchten den Text für heute zuerst lesen. Er steht in Lukas 14, die Verse 15 bis 35. Lukas 14, die Verse 15 bis 35. Und ich lese es aus der Luther-Übersetzung von 1984. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach: Ich habe 5 Gespann Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mal Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mal Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. Und auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mal Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich möchte noch beten, bitte bleibt dazu sitzen. Herr Jesus, dein Wort hat einen großen Anspruch. Du hast einen großen Anspruch auf unser Leben, und wir bitten dich, dass wir dich ernst nehmen, dich und deine Worte ernst nehmen und sie nicht wegdiskutieren und kleinreden. Bitte hilf uns, dein Wort wirklich auch auf uns wirken zu lassen und es anzunehmen, gegebenenfalls unser Leben zu verändern. Und ich bitte dich für mich, dass ich deine Botschaft richtig weitersagen kann. Amen. Ja, ich muss schon sagen, ich hatte mit diesem Text ziemlich zu kämpfen in der Vorbereitung, weil eben der Anspruch, der da drin von Jesus gemacht wird, doch sehr, sehr hoch ist. Und das kommt in dem Text sehr deutlich raus, dieser hohe Anspruch von Jesus auf unser Leben. Und deswegen war es mir in der Vorbereitung auch immer wieder das Gebet, dass ich nicht hier stehe und euch Wasser predige, während ich selber Wein trinke, dass ich nicht irgendwie zum Heuchler werde. Und der Text hat mir selber viel zu sagen gehabt und hat mir immer noch viel zu sagen, und ich stelle mich mit unter die Predigt, die ich heute halte. Aber an manchen Stellen habe ich trotzdem in der Anredeform das Du gewählt, damit du dich auch angesprochen fühlst. Und ich selbst fühle mich aber auch angesprochen, auch wenn ich du sage. Und ich denke, dass die Predigt manche von euch ärgern wird. Dass manchem das vielleicht sauer aufstößt, was ich sage. Aber wenn sie dich ärgert, dann prüf bitte, warum sie dich ärgert. Weil vielleicht ärgert sie dich deswegen, weil Gott einen wunden Punkt in deinem Leben berührt. Weil Gott dir vielleicht sogar durch mich was sagen will. Und wenn du dann vorschnell nur mir, dem Philipp, die Schuld in die Schuhe schiebst, dann wäre es schade, wenn Gott wirklich zu dir reden möchte. Predigt steht mit Täusch dich nicht in unserem Gemeindeverzeichnis und so steht sie auch bei mir hier auf meinem Konzept. Täusch dich nicht. Und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt die große Einladung und der zweite Leben in der Nachfolge. Erster Punkt, die große Einladung, der etwas kürzer ist. Und wir erinnern uns vielleicht noch an die Predigt von letzter Woche vom Edi, in der es darum ging, dass Jesus zu diesem Abendessen eingeladen war und den Leuten gesagt hat, wie sie sich verhalten sollen. Erstens, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie eingeladen sind. Da sollten sie nämlich nicht extra die Ehrenplätze von sich aus aufsuchen, sondern lieber demütig sein und den niederen Platz nehmen und dann darauf warten, dass sie vielleicht eingeladen werden, aufzurutschen. Und er sagt ihnen aber auch, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie Leute einladen. Und zwar sollen sie dann nicht die Vornehmen und die Reichen einladen und die Bessergestellten, sondern sie sollen die Armen, die Blinden und die Krüppel einladen. Das sagt Jesus, während die Leute da sich gegenseitig um die besten Plätze schachern. Man kann sich vorstellen, dass da vielleicht dann schon eine peinliche Stille entstanden ist. Und dann sagt einer von diesen geladenen Gästen, der wollte wohl einfach was Kluges noch dazu sagen, sagt in Vers 15, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er nimmt mit dieser Bemerkung überhaupt nicht Bezug auf das, was Jesus davor gesagt hat, sondern lässt einfach, darf ich so sagen, eine fromme Binsenweisheit vom Stapel. Vielleicht einfach, um diese peinliche Stille zu unterbrechen, vielleicht auch, um diesen steilen Anspruch von Jesus irgendwie zu umgehen, abzuschwächen. Wir wissen es nicht. Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Und das ist ja logisch. Natürlich ist der selig, der das Brot isst im Reich Gottes. Denn wenn er nicht selig wäre, dann könnte er gar nicht im Reich Gottes sein. Und Jesus geht auf diese Bemerkung auch gar nicht weiter ein, sondern er spricht dann direkt von diesem Reich Gottes. Und dieses große Gala-Dinner, von dem er spricht, das soll das Reich Gottes versinnbildlichen. Und der Gastgeber ist Gott. Die, die ursprünglich eingeladen waren, sind die Juden und hier insbesondere auch die Pharisäer. Und die, die wirklich kommen letztendlich, sind die Heiden. Also alle Völker, die nicht zu Israel gehören. In meiner letzten Predigt, die ich gehalten habe, habe ich ein bisschen was dazu gesagt, schon zu diesem Gala-Dinner. Und deswegen wird dieser Punkt heute auch etwas kürzer ausfallen. Aber wir können unendlich dankbar dafür sein, dass diese Einladung zum Reich Gottes nicht mehr nur den Juden gilt, sondern dass auch Deutsche, Russen, Engländer, Chinesen, Australier, alle Araber, Afrikaner und jede Nation eingeladen ist zum Reich Gottes. Aus jedem Volk, aus jeder Sprache, aus jedem Stamm werden Menschen dieser Einladung Gottes folgen. So können wir es nachlesen in Offenbarung 7, Vers 9 und 10, wo es heißt, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Menschen aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Das Heil kam bis nach Traunreuth und es wird noch weitergetragen. Und ich finde es faszinierend zu sehen, wie Gott in unserer Zeit immer wieder Menschen losschickt, damit sie anderen Menschen von ihm erzählen. Letzte Woche haben wir mit Fisherman einen Film angeschaut von New Tribes Mission. Der hieß Taliabo, und so heißt er auch immer noch. Und im Film geht es darum, dass zwei Missionsehepaare zu einem unerreichten Volk nach Indonesien kommen. Und wie sie dann mit diesem Volk leben, wie sie 4 Jahre lang die Sprache von diesem Stamm der Taliabo lernen und ihnen dann in ihrer Sprache die biblische Heilsgeschichte nahebringen. Fangen ganz vorne an mit der Schöpfung, mit Adam und Eva. Dann geht es weiter mit dem Sündenfall, über Noah, über Abraham, über Mose, bis dann letztlich hin zu Jesus. Und da ist ganz spannend zu sehen, wie dieses Volk der Taliabo begreift, dass es in der Bibel tatsächlich auch um sie geht. Denn als die Missionare zum Beispiel über Sodom und Gomorra predigen, da sagen die auf einmal die Leute, da geht es ja um uns. Und sie fangen an, ihre 2 Dörfer, die sie da hatten, nennen sie auf einmal auch Sodom und Gomorra, weil sie begreifen, wir haben genau dieselbe Sünde wie diese Menschen damals. Und dann predigen die Missionare weiter, lehren ihnen das weiter und erzählen von Jesus, von dem Passahlamm Gottes. Und die Taliabo lieben Jesus von Anfang an, als sie von ihm hören, weil sie merken, Mensch, der kommt hier in diese Niedrigkeit aus der Herrlichkeit und möchte uns das Heil bringen. Und dann, als sie zur Kreuzigung kommen, da werden die Taliabo, die können das kaum fassen, was die Menschen Jesus antun. Eine alte Frau sagt, ich war so wütend, ich wollte am liebsten die Soldaten schlagen und sagen, hört auf, lasst meinen Jesus in Ruhe. Und sie sind total traurig und schockiert, dass dieser Retter der Welt an diesem Kreuz elendiglich sterben muss. Aber als die Missionare dann am nächsten Tag erst von der Auferstehung berichten und wie man ja diese Auferstehung, wie die auch für das eigene Leben Bedeutung hat, wie man sich bekehrt, wie man zu Jesus findet, da finden an einem Tag über 100 von diesen Taliabo zum Glauben. Und so lädt Gott die Völker ein. Menschen aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern. Und so hat Gott auch dich eingeladen. Und in unserem Text heißt es, kommt, denn es ist alles bereit. Jesus hat alles getan, damit wir Frieden mit Gott haben können. Und jeder, der möchte, darf kommen. Gott nimmt wirklich jeden an, der aufrichtig zu ihm kommt. Es ist mir wichtig, das hier nochmal wirklich zu betonen, dass es nur aus Gnade geschieht. Vor allem, weil der zweite Punkt der Predigt dann sich um die Nachfolge dreht und um den Ernst der Nachfolge. Jesus nimmt die Sünder an, und zwar aus Gnade. Wir können zu unserer Errettung absolut nichts dazu tun. Alles, was wir machen müssen, ist Jesus unsere Schuld bekennen und ihn bitten, unser Herr und Retter zu werden. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch hier im Raum das gemacht haben. Dass die meisten von euch gesagt haben, ja, ich möchte mit Jesus leben. Und für euch ist dieser zweite Punkt das Leben in der Nachfolge. Ich habe ja gerade eben von diesem Film Taliabo erzählt. Nachdem die Taliabo Jesus als ihren Herrn angenommen haben, da haben die Missionare nicht ihre Koffer gepackt und gesagt, Mission erfüllt, wir gehen wieder nach Hause, die Leute sind gerettet. Nee, sie haben den Taliabo weiterhin aus der Bibel gelehrt, haben ihnen geholfen, ihr tägliches Leben an Gottes Maßstäben auszurichten, haben ihnen geholfen, alte Gewohnheiten abzulegen. Diese Taliabo waren tief in okkulte Dinge verstrickt und haben ihnen geholfen, das abzulegen, immer mehr. Und haben ihnen geholfen, eine Gemeinde aufzubauen nach neutestamentlichem Vorbild, haben Älteste von diesen Taliabo eingesetzt. Und schon daran sehen wir, dass die Bekehrung zu Christus hin, das ist kein Punkt, wenn man da mal von Satzzeichen sprechen möchte, kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Danach geht es erst richtig los, da fängt es erst richtig an. Und von dem, was nach diesem Doppelpunkt kommt, da spricht Jesus in unserem zweiten Abschnitt, also in den Versen 25 bis 35 aus Lukas 14. Im Vers 25, da lesen wir, dass es eine große Menge war, die Jesus nachfolgte. Aber Jesus kam es eben nicht darauf an, die großen Massen hinter sich zu haben. Er wollte nicht viele Fans haben, sondern er wollte echte Nachfolger. Wenn ihr mal einen eine gute verfilmte Predigt zu diesem Thema sehen wollt, dann kann ich euch eins vorschlagen, das heißt Not a Fan, also kein Fan, wo es wirklich darum geht, dass Jesus Nachfolger sucht. Nicht nur Leute, die ihn irgendwie bewundern, sondern die ihm wirklich nachfolgen und die ihr Leben nach seinen Maßstäben ausrichten. Also Jesus wollte nicht viele Fans, er war da anders, als wir Menschen oft sind. Heute kommt es vielleicht darauf an, möglichst viele Likes auf YouTube zu haben oder auf Facebook oder möglichst viele Follower auf Twitter. Aber bei den Aussagen, die Jesus gemacht hat, da werden manche wahrscheinlich von Facebook ganz schnell wieder gelöscht worden, weil sie so einen hohen Anspruch haben, weil andere sich diskriminiert fühlen könnten dadurch, was er sagt. Und es kam und es kommt Jesus nicht darauf an, Menschen zu sagen, was sie hören wollen, sondern es kommt ihm darauf an, zu sagen, was gesagt werden muss. Lesen wir Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Können wir uns vorstellen, wie unsere Medien auf so eine Predigt reagieren würden? Ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt, was dabei rauskommen könnte. So der Überschrift wäre wahrscheinlich Hate Speech, ein Hassprediger. Und dann spricht da auch noch ein Vater und Mutter, nicht von Elter 1 und Elter 2. Da sieht man doch, was dieser Mann für ein überkommenes und verstaubtes und diskriminierendes Geschlechter- und Familienbild hat. So jemand ist doch völlig untragbar, ein richtiger Fundamentalist. So in der Richtung würde ich mir so einen Artikel vorstellen oder so einen Bericht mit diesen Schlagwörtern. Und es stimmt sogar, dass Jesus ein Fundamentalist ist. Er war es und er ist es immer noch. Und er ist sogar noch mehr als ein Fundamentalist, er ist nämlich das Fundament selber. Hier steht es, einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber wie meint Jesus das, was er hier sagt? Sollen wir tatsächlich Vater und Mutter hassen? Im Sinne von dem, dass wir ihnen Böses tun. Das bekommen wir nicht zusammen mit den anderen Aussagen der Heiligen Schrift, schon gar nicht mit dem fünften Gebot, wo es heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Oder wie passt das, was er sagt, zusammen mit Epheser 5, Vers 25, wo uns Gott durch Paulus sagen lässt, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und in Matthäus 22, Vers 39, da sagt Jesus selbst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Hass und Liebe, das passt nicht zusammen. So viele Stellen in der Heiligen Schrift sprechen von der Liebe im Umgang mit anderen, sogar im Umgang mit den Feinden, dass diese Stelle hier in Lukas 14, 26 unmöglich meinen kann, dass wir all die Personen, die Jesus hier aufzählt, tatsächlich hassen sollen. Aber wenn es das nicht heißt, was heißt es dann? Ich denke, wir müssen beachten, dass es hier nicht nur um andere Personen geht, sondern dass es auch um uns selbst geht. Und der Vers 26 heißt in der Schlachterbibel so, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Es geht also nicht um den leidenschaftlichen Hass meinen Mitmenschen gegenüber oder mir selbst gegenüber, sondern es geht um eine leidenschaftliche Liebe zu Jesus Christus. Eine Liebe zu ihm, die so stark ist, dass sie alles andere in den Schatten stellt. Alle andere Liebe erscheint daneben klein. Und für manches Familienmitglied und für manchen Freund, der mag die Liebe von dem Christen zu Christus fast wie Hass ihm gegenüber erscheinen. Weil der gläubige Christ eben nicht mehr bei allem mitmacht, was seine Familie tut oder was seine Freunde von ihm wollen. Weil er sich von seinem Ehemann oder von seiner Ehefrau nicht verbieten lässt, sich für Gottes Reich einzusetzen. Weil er Gott mehr gehorcht als den Menschen. Also für die anderen kann das teilweise fast wie Hass aussehen, diese Liebe des Christen zu Christus. Nichts und niemand soll uns wichtiger sein als Jesus. Und ihm sollen wir alles unterordnen. Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, ein Schwert zu bringen. So steht es in Matthäus 10, Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Klingt sehr kriegerisch, aber mit diesem Schwert meint Jesus nicht den Krieg, sondern er meint damit Trennung. So wie ein Schwert oder ein Messer Dinge trennt, Dinge abschneidet. Und es gibt Familien, da sind fast alle gläubig, bis auf einen. Und der sagt, dieser Jesus, der kann mir doch gestohlen bleiben. Warum seid ihr eigentlich so blöd, an diesen Jesus zu glauben? Und es gibt Familien, wo vielleicht nur eine Person gläubig ist und die sich von ihren Eltern, von ihren Geschwistern, von ihren Verwandten immer wieder Spott und Hohn anhören muss. Wo man ihr Vorwürfe macht. Warum bist du nicht mehr in der katholischen Kirche? Warum sind wir dir nicht mehr gut genug? Warum rennst du ständig in deine Freikirche? Da bringt Jesus Trennung auch in Familien. Und es gehört was dazu, herauszutreten aus der Masse der braven Kirchgänger. Es gehört was dazu, aus der Familie, in der Familie als Einziger zu sagen, und ich glaube das, was die Bibel sagt. Da ist man dann plötzlich der Außenseiter, der Sonderling, der in die Sekte geht. Und man stößt auf Unverständnis, auf Ablehnung oder vielleicht sogar auf offene Feindschaft. Vielleicht bist du der einzige Christ in deiner Klasse oder in deinem Studiengang, in deiner Ausbildung, in deiner Abteilung. Und ständig kommen diese dummen Kommentare. Du glaubst, dass Gott die Welt erschaffen hat? Lebst du hinterm Mond? Oder du willst keinen Sex vor der Ehe? Bist du eigentlich blöd? Oder ihr Christen seid doch nur Miesmacher. Ihr rennt ständig in die Kirche, singt eure Choräle und den anderen gönnt ihr keine Freude. Und überhaupt, ich finde eigentlich, die ganzen Kirchen gehören geschlossen und dieses ganze homophobe Christenpack gehört eingesperrt. Solche Dinge erfährt man vielleicht. Und da sehen wir, das Wort Gottes, Jesus selbst, bringt Trennung. Und das tut manchmal echt weh. Manchmal können wir es vielleicht ganz gut wegstecken, aber manchmal trifft es uns total. Und es tut wirklich weh. Aber Jesus meint mit diesem Schwert, von dem er spricht, meint er nicht, dass wir das Christentum mit dem Schwert ausbreiten sollen. Denn zu Petrus sagt er zum Beispiel im Garten Gethsemane, steck dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Also Jesus bringt zwar Trennung, aber er fordert die Christen niemals zur Gewalt auf. Er fordert vielmehr dazu auf, sein Kreuz auf sich zu nehmen, also Gewalt und Verachtung zu ertragen. Und wenn man sein Kreuz auf sich nimmt, wie es in unserem Text heißt, Vers 27, dann weiß man, dass man von diesem Leben nichts mehr erwarten kann, aus dem Tod. Im Römischen Reich, da mussten die Verurteilten, die zur Kreuzigung verurteilt waren, oft diesen Querbalken des Kreuzes selbst zur Hinrichtungsstätte tragen. Auch mit als Anerkennung unter dieses Todesurteil, unter dem sie stehen, haben sie selbst diesen Querbalken tragen müssen. Unser Herr Jesus auch. Und wenn man sein Kreuz auf sich nimmt, dann lebt man in dem Bewusstsein, dass man sterben wird. Dass man den Tod vor Augen hat und dann setzt man hoffentlich andere Prioritäten. Und das beinhaltet auch das, was wir schon im Vers 26 gesagt haben, dass wir uns von unserem alten Leben abwenden und dass wir das tun, was Jesus möchte, auch wenn das auf Widerstand stößt. Und dann ziehen wir auch den Widerstand von Leuten auf uns, die Gott nicht kennen. Dann ziehen wir auch die Feindschaft vielleicht und das Unverständnis von Menschen auf uns, die wir eigentlich lieb haben, die wir eigentlich behalten wollen. Aber wir müssen damit rechnen, dass diese Entscheidung für Jesus auch solche Schwierigkeiten mit sich bringt. Wir müssen letztlich damit rechnen, dass wir genauso behandelt werden, wie Jesus behandelt wurde. Und ihm ist viel Ablehnung, viel Verachtung, viel Spott, Hohn und Feindschaft entgegengeschlagen. Vor kurzem habe ich mal mit einer jungen Frau gesprochen, die ist gläubig. Und die hat sich gefragt, warum eigentlich Gottes Maßstäbe in der Welt auf so viel Widerstand und sogar auf Feindschaft stoßen. Und warum? Weil Jesus genau dasselbe erlebt hat. Und wir als seine Nachfolger, wir müssen auch damit rechnen, genau so behandelt zu werden wie er. In Lukas 21, 16 und 17 sagt der Herr selbst: Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Die Botschaft Gottes trifft auf Widerstand. Und gerade hier in unserer ach so aufgeklärten westlichen Welt. Man will diese Botschaft von Jesus nicht haben, weil sie dem Egoismus im Weg steht, weil es dem Individualismus im Weg steht. Und jeder, der seine Botschaft verbreitet oder der sich klar zu Jesus bekennt und ja, sein Leben auf Jesus ausrichtet, der wird sich über kurz oder lang die Feindschaft der Welt zuziehen und auch die Feindschaft des Fürsten dieser Welt. Und deshalb warnt Jesus davor, nur halbherzig mit ihm anzufangen. Dass man nicht anfängt und es irgendwann mittendrin bleiben lässt, so wie der den Turm gebaut hat und gesagt hat, nee, kein Geld mehr da, ich baue nicht weiter. Man soll sich wirklich überlegen, ob man ganz für ihn leben will, mit all den Konsequenzen, die daraus folgen können. Es gibt diesen Spruch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und schon im Alten Testament findet man diese Aufforderung, mit Gott ganze Sache zu machen. Als Elia auf dem Berg Karmel steht vor dem Volk Israel mit den Baalspriestern auf der anderen Seite, sagt er zum Volk, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Keine Vermischung, nicht ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich pick mir das raus, was mir am besten gefällt. Gott möchte eine ganz klare Entscheidung für ihn und zwar mit allen Konsequenzen. In der Offenbarung, in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, 15 und 16, da macht er es nochmal sehr deutlich. Da sagt er zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Also diese Halbherzigkeit ist fatal. Und so sehr einem entschiedenen Christen auch die Feindschaft der Welt entgegenschlägt, so erlebt man doch auch immer wieder, dass man auf eine gewisse Achtung von Menschen stößt, wenn man sagt, dass man wirklich an die Bibel glaubt, dass man sich dazu bekennt. Und gerade im Gespräch mit Moslems, die schätzen das sehr, wenn man nicht einfach nur areligiös ist und gar nichts glaubt, sondern wenn man sagt, ich habe einen Glauben und ich glaube an Jesus Christus und ich bezeuge diesen Glauben. Aber so ein halbherziges Christentum, da haben die Moslems und ich denke die meisten anderen einfach nur Verachtung übrig. Und diese Halbherzigkeit, dieses Namenschristentum, das hat unter anderem dazu geführt, dass manche Muslime den Westen zutiefst verachten. Weil für viele Muslime ist der Westen, also Europa, Amerika, gleichbedeutend mit dem Christentum. Die sind formell Christen, das christliche Abendland, und deswegen sind es für die alle Christen. Aber was ihnen der Westen vorlebt, ist alles andere als christlich. Eine total verkommene Moral. Und ich möchte einen Ausschnitt vorlesen, der 2011 erschienen ist, wahrscheinlich auch in Idea Spectrum. Da heißt es, Beirut, Die libanesische Regierung hat das neueste Album der US-Popsängerin Lady Gaga verboten und tausende CDs beschlagnahmt. Begründung: Das Album Born This Way, also so geboren, sei unchristlich. Zuvor hatte das Land bereits ihre Single Judas verbannt, weil der Text für Christen anstößig sei. In Malaysia darf der Hit nicht im Radio gespielt werden. Wenn hier also zwei Länder, Libanon und Malaysia, in denen Schätzungen nach 60% der Bevölkerung Muslime sind, ein Lied aus dem vermeintlich christlichen Abendland verbieten wegen nichtchristlicher Inhalte, was für ein Licht wirft dann diese Aktion, dieses Lied für die Muslime auf diesen scheinbar christlichen Westen? Ein absolut furchtbares. Und dann darf es uns nicht wundern, wenn uns die Verachtung von diesen Leuten trifft. Und was in diesen großen Zusammenhängen stimmt, das ist auch im Kleinen wahr. Also wenn du dich in deinem täglichen Leben nicht unterscheidest von irgendeinem x-beliebigen Weltmenschen, wie kannst du dann erwarten, dass dich jemand für deinen Glauben respektiert oder dass jemand durch dich auf Christus aufmerksam wird? So wie Jesus später sagt, wenn das Salz salzlos wird, für was ist es noch Nütze? Wenn du nur am Sonntagmorgen Christ bist, dann kannst du es genauso gut bleiben lassen. Es wäre ehrlicher und du würdest den Namen von unserem Herrn Jesus nicht in den Dreck ziehen. Jesus vergleicht das Leben mit ihm mit einem Turmbau oder mit einem Krieg, weil man bei einem Turmbau oder beim Krieg keine halben Sachen machen kann. Um zu erkennen, dass ein Turm nur halb fertig wurde, muss ich keine Lehre auf dem Bau gemacht haben oder Architektur studiert haben, sondern das sieht jedes Kind, dass ein Turm nur halb fertig wurde. Und wer Krieg führt, der muss gewinnen, denn Unentschieden gibt's im Krieg nicht. Entweder man geht als Sieger oder als Verlierer aus dem Krieg hervor. Und wenn der Anspruch Jesu auf dein Leben zu groß ist, dann lass es bleiben. Wer sich nicht von allem lossagt, kann nicht Jesu Jünger sein. So steht es in Vers 33 von unserem Text. Und dazu zählen die verwandtschaftlichen Bindungen, die haben wir schon angeschaut. Dazu gehört mein Besitz, dazu gehört mein Stolz, mein Eigensinn, meine Selbstverwirklichung, meine Ansprüche. Dazu gehören meine schlechten Angewohnheiten, meine Ausreden, mein Hochmut, meine Vergangenheit und auch meine Verletzungen. Soll uns nichts gebunden halten. Wir sollen innerlich frei sein von allem. Und Jesus redet hier zu Menschen, die meinen, sie seien schon seine Jünger. Aber wie vorher schon gesagt, ist die Bekehrung kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Und bei manchen Christen, da habe ich den Eindruck, dass ihre Bekehrung mehr ein Punkt war als ein Doppelpunkt. Dass sie erkannt haben, sie sind Sünder, dass sie aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen können. Sie haben Jesus als ihren Retter angenommen, aber da sind sie dann auch stehen geblieben. Sie wollten zum Kreuz ihre Sünden abladen, aber sie wollten nicht ans Kreuz und in der Nachfolge leben. Und aus Jakobus 2, Vers 17, da wissen wir, was von so einem Glauben zu halten ist. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wer Jesus nachfolgt, der muss bereit sein, alles für ihn aufzugeben. Und wenn du also an irgendwas festhältst und nicht grundsätzlich bereit bist, es aufzugeben, dann ist es Sünde. Und vielleicht ist es bei dir der Alkohol, der dich gefangen hält und keiner weiß davon, weil du es gut verstecken kannst. Aber du selbst weißt, dass du im Grunde genommen abhängig bist. Vielleicht ist es auch die Pornografie, vielleicht ist es deine Karriere, vielleicht dein Haus, dein Auto, dein Boot. Vielleicht sind es auch die Verletzungen, die andere dir zugefügt haben. Manche Menschen, Und leider auch manche Christen, die tragen das, was ihnen andere angetan haben, ja, was ihnen im Leben irgendwie Schreckliches passiert ist, das tragen sie wie so eine Monstranz vor sich her. Ein kleines Beispiel. Ich hatte eine Klassenkameradin, die war nicht Christin, aber die hat zum Beispiel gesagt, ich rauche, weil meine Eltern sich haben scheiden lassen. In ihren Augen waren also ihre Eltern dran schuld, dass sie raucht. Sie konnte also selbst gar nichts dafür. Und weil sie selber gar nichts dafür konnte, konnte sie auch selber gar nichts dagegen machen. Das ist die Art von Argumentation, die ich meine. Mir ist da was Schlimmes passiert, deswegen bin ich so, wie ich bin. Ich kann nichts dafür. Ich bin nur Opfer der schlimmen Umstände. Und wenn der und der sich damals nicht so verhalten hätte, dann hätte ich heute dieses Problem nicht. Und dann wäre ich heute nicht so. Hätte mir mein Vater mehr Liebe erwiesen, wäre ich von meiner Mutter nicht geschlagen worden, hätte mein Partner mich nicht verlassen, wäre ich nicht gemobbt worden, wäre ich nicht so ungerecht behandelt worden. Hätte, hätte, hätte und wäre, wäre, wäre. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte diese Dinge nicht kleinreden. Und ich weiß, dass manche von euch echt Schreckliches im Leben erlebt haben. Ich möchte nicht sagen, stell dich nicht so an. Aber mit dieser Sache, die dich verletzt hat und die dir vielleicht unglaublich wehgetan hat, deine falschen Verhaltensmuster und deine Sünden zu entschuldigen, ist falsch. Natürlich leidet man unter sowas und natürlich muss man das verarbeiten. Und es kann sein, dass dein Leben lang immer wieder darunter leidest, was andere dir angetan haben. Aber du darfst dich nicht dahinter verstecken. Wir müssen bereit sein, uns auch in diesem Teil unseres Lebens oder von diesem Teil unseres Lebens loszusagen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir aus unserer Opferrolle rauskommen. Dann müssen wir unsere Sünde auch vor ihm als solche bekennen und sie nicht mit irgendwelchen Entschuldigungen oder mit irgendwelchen Ereignissen aus der Vergangenheit entschuldigen. Ach Herr, jetzt war ich wieder jähzornig, aber du weißt ja, mein Vater war das auch immer, ich leide da heute noch drunter. Nee, so nicht. Du warst jähzornig, du hast gesündigt und du musst deine Sünde bekennen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, aber es reinigt nicht unsere Entschuldigungen und Ausreden. Wir sind aufgerufen, Salz in dieser Welt zu sein. Salz, das seine Salzigkeit sich nicht nehmen lässt. Salz, das anders ist als die Umgebung. Und Salz, das den Menschen in dieser Welt ein Wegweiser zu Jesus Christus hin ist. Wir haben also heute Morgen gesehen, dass alle Menschen zu Gottes Reich eingeladen sind. Wir haben gesehen, dass Menschen aus allen Völkern, allen Stämmen, allen Nationen, allen Sprachen diese Einladung annehmen werden. Aber Gottes Gnade ist keine Ramschware, sondern Gottes Gnade treibt uns zur Umkehr. Zur Umkehr weg von unserem alten Leben hin zu dem Leben, das Gott Ehre bereitet. Amen.